toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 111. Heute ist es Montagvormittag. Ich habe ein einstündiges Interview mit Michael Geserer geführt. Als Tennisfans wisst ihr das natürlich, seit 2021 im März Manager von Jule Niemeyer, seit Ende vergangenen Jahres jetzt auch Coach von Jule Niemeyer. Die hatte ja nach längerer Zusammenarbeit mit Christopher Kaas im Sommer aufgehört zu arbeiten, nach einigen Erstrundenniederlagen und insgesamt einem sehr unglücklichen 2023 hat das nicht mehr gepasst. Dann hatte sie kurzzeitig den Kroaten Seiko Krajcan an ihrer Seite, doch auch der war dann relativ schnell Geschichte und dann lag es, wie auch Michael Geserer im Interview selbst betonte, relativ nahe, dann die Lösung als Manager in die Trainerfunktion zu gehen, zu wählen. Und Michael Geserer ist ja auch nicht irgendjemand. Ist ein ganz erfahrener Coach, hat als Spieler selbst die Top 200 der Weltrangliste erreicht, hat dann als Profitrainer gearbeitet, unter anderem mit einem ganz, ganz jungen Philipp Kohlschreiber, von außerhalb der 1000 auf Rang 22 geführt, später lange, ihr wisst das, mit Julia Görges gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit Julia Görges fällt auch in den Zeitraum, die sie in die Top 10 gespült hat, später Jennifer Brady, die Amerikanerin, übernommen, komplett neu aufgestellt, auch im Fitness-Segment und mit ihr ins US Open Halbfinale eingezogen und bis vergangenes Jahr mit der Kroatin Petra Matic zusammengearbeitet. Ich nehme dieses Vorwort nochmal neu auf, weil das Interview bereits am Freitag war und ich die Folge für Patreons am Freitag schon online gestellt habe und im Vorwort auch einige Dinge über die Australian Open gesagt habe, die jetzt natürlich schon wieder ein bisschen überholt sind. Ich habe gerade das Achtelfinale geschaut von Cameron Norrie und Alexander Zverev, dass Alexander Zverev wieder im Match-Tiebreak gewonnen hat, diesmal 10-2. Norrie hat ein fantastisches Match gespielt und einen ganz beschissenen, wenn ich das mal so deutlich sagen kann, Match-Tiebreak. Zverev wie immer stabil beim Aufschlag, stabil von der physischen Stärke her, stabil mit der Rückhand, aber zu defensiv beim Return und mit der Vorhand. Da muss er jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen oder ein bisschen mehr viel Risiko gehen gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale. Ansonsten haben wir nicht nur über Jule Niemeyer und die Zukunft gesprochen, sondern natürlich auch ein bisschen über das Damen-Tennis, über die Australian Open und über ganz viel weiteres. Habt eine gute Zeit. Von mir bleibt noch zu sagen, dass jetzt in der zweiten Grand Slam-Woche weiterhin Aufträge für Eurosport.de zu lesen sein werden für euch und für Zeit Online auch. Und meine erste Reise im Jahr 2024 ist jetzt spruchreif. Ich werde beim Davis Cup sein in der Nähe von Budapest, Deutschland, in Ungarn, gegen Ungarn am 1. Februarwochenende, unter anderem für die FAZ. Also da seht ihr dann natürlich auch über Instagram advanced_podcast wieder ganz, ganz viele Insights aus der Halle. Es gibt Sonderpodcasts dann am 1. Februarwochenende und ich schaue nochmal, was ich erreichen kann mit SpielerInnen oder TrainerInnen bis zum Ende des Monats, aber ansonsten gibt es dann ganz, ganz aktuelle Podcasts und Informationen vom Davis Cup. Genau, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit einer Stunde mit Michael Geserer über Jule Niemeyer und ihre zukünftige Zusammenarbeit. Wir hören uns ganz bald. Ja, liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons, ihr habt es im Intro gehört, Michael Geserer ist virtuell mit mir in einer Leitung und ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst und grüß dich.
Gerne, grüß dich, Janik.
Wir haben es im Vorgespräch jetzt gar nicht nochmal angesprochen, treffe ich dich gerade in Regensburg bei dir zu Hause an, zwischen zwei Einheiten oder wo bist du gerade?
Richtig, wir haben heute Vormittag schon 3 Stunden am Tennisplatz gestanden und gehen nachher gleich ins Gym. Und jetzt war ich hier kurz nur zum Mittagessen und ja, habe mich auf dein Gespräch jetzt gefreut.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich auch. Liebe Tennis-Fans, ihr habt's im Intro gehört, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass die meisten von euch Tennis-Freaks mit dem Namen Michael Geserer was anfangen konnten, war ja auch in Folge 29 damals schon 80 Minuten zu Gast. Wir haben es gerade noch mal erörtert und uns beide daran erinnert. Das war während der harten Quarantäne 2021 noch in den Tiefen der Pandemie. Wo man nicht viel mehr zu tun hatte, als auf dem Hotelzimmer auch lange ausführliche Gespräche zu führen. Da hattest du sicher jetzt eine angenehmere Zeit in Melbourne. Du warst mit deinem neuen Schützling, zumindest was das Coaching-Verhältnis angeht, der Manager von Jule Niemeyer bist du ja schon länger, in Melbourne. Hast zwei Turniere gespielt, am Ende die Australian Open Quali. Aber wenn du es vielleicht, bevor wir einsteigen, auch im Detail, wenn du dich nochmal erinnerst und vergleichst zwischen diesem Corona-Jahr 2021 und der jetzt wieder Normalität, wie groß da doch die Unterschiede waren, was würdest du sagen?
Es war wieder, nein, wir hatten ja jetzt schon davor auch, sag ich mal, wieder Freigang. Wir konnten ja auch im letzten Jahr, im Jahr davor, wieder raus und waren da eigentlich nicht mehr eingeschränkt. Aber das war damals schon eine krasse Einschränkung, 14 Tage auf einem Zimmer ohne Balkon, ohne Fenster zu sein. Das ist nach 7 Tagen ziemlich mühsam und anstrengend geworden. Ja. Vor allem, wir konnten uns nicht darauf einstellen, weil es hat vorher geheißen, dass wir zumindest am Tag 3 Stunden zum Training raus dürfen. Und deswegen habe ich mich natürlich gefreut, jetzt wieder in Australien zu sein und ja, im Prinzip eine Vorbereitung so zu starten, wie man es möchte und wie man es gewohnt ist.
Ja, zum Glück müssen wir uns nicht mehr so viel über Einschränkungen im Profitennis während der Pandemie unterhalten. Natürlich gibt es weiterhin Corona und man muss vorsichtig sein, zumindest wenn man sich infiziert. Aber wir sind wieder ja in der Normalität schon lange angekommen. Bevor wir über Jule Niemeyer reden, passt es, glaube ich, ganz interessant gerade. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Ich weiß nicht, wie eng du noch deine Ex-Schützlinge verfolgst. Jennifer Brady ist ja nicht gerade dafür bekannt, in Übermaßen auf Social Media aktiv zu sein, hat aber ein Statement rausgegeben, dass sie wieder einen gesundheitlichen Rückschlag hatte mit ihrem Knie. Nicht das erste Mal, ja leider immer wieder von Verletzungen ausgebremst und jetzt erstmal wieder mit Profitennis pausieren wird und als Assistant Coach an einer Universität in den USA an Nachwuchskräfte ihr Wissen weitergibt. Erstens, hast du das schon gelesen oder hörst du das gerade von mir zum ersten Mal? Und wie findest du das, dass sie jetzt, wenn sie gerade nicht trainieren kann, ein bisschen so als Coach arbeitet, du selbst als Profitrainer?
Also ich habe noch Kontakt mit Jenny natürlich und ja ich sie hat sich ja in Peking im letzten Jahr nochmal schwerer verletzt und ja der jetzt nochmal in der Vorbereitung dazu nicht ja keine schöne Situation. Es tut mir wahnsinnig leid für sie und ja ich freue mich, wenn sie operiert ist und dann ja, wieder auf der Tour auftreten kann. Sie hat letztes Jahr, also bei ihrem ersten Comeback nach einer längeren Verletzung, ja, schon wieder ganz ordentliches Tennis gespielt. Ja, ich habe sie, wie gesagt, in Peking habe ich mir die Matches auch angesehen. Ja, war sie auf jeden Fall auf einem guten Weg und das ist natürlich ein erneuter Rückschlag und das tut mir natürlich für sie wahnsinnig leid.
Das glaube ich. Rein so von dem, wie du sie kennengelernt hast, glaubst du, dass sie ein guter Coach ist, gerade für Nachwuchskräfte?
Jenny wird da sicherlich einen klasse Job machen, weil sie gerade sie kommt ja vom College und ja, ihr hat das Spielen schon sehr viel Spaß gemacht. Sie hat viele Freundinnen auf der Tour, die mit ihr da am College waren oder auch gegen sie gespielt haben. Ja, mit denen war sie sehr, sehr oft in Kontakt und unterwegs. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das ja, viel Spaß macht und vielleicht ja, einiges an Freude bringt, wenn sie jetzt gerade auch nicht aktiv spielen kann.
Ich habe es im Intro erwähnt. Du hast sie lange trainiert, komplett mit ihr neu gestartet und 2020 sie betreut, als sie ins US Open Halbfinale gekommen ist. Und ich weiß noch, dass wir damals im Podcast lange geredet haben, auch dass ihr physiologisch und fitnesstechnisch alles nochmal neu gemacht habt und neu gestartet habt. Umso bitterer ist es ja dann, wenn man eigentlich so professionell ist und vieles macht, dass der Körper ja dann trotzdem nicht unbedingt immer hält. Ne? Es gibt halt, würdest du sagen, oder die Aussage wäre, es gibt keine hundertprozentige Garantie, egal wie professionell man ist, dass man als Tennisspielerin oder als Tennisprofispieler, dass der Körper immer hält. Ne? Diese Gewissheit gibt es halt nicht.
Also
Du kannst mir gerne
ich denke, dass wenn man gut
widersprech
auf,
mir gerne, wenn
ja, ich denke, wenn man gut aufgestellt ist und ja, das sind wir hier in Regensburg auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja, oder ich arbeite mit Integralis, mit Florian Zitzelsberger, der aktuell ja Naomi Osaka betreut und natürlich Julie Niemeyer betreut. Und Daniel Pohl, mit dem ich damals mit Jenny gearbeitet habe, das sind schon top Leute für den Bereich Athletik, top Leute für den Bereich Physiotherapie. Und da hat, ja, da kann man eigentlich relativ verletzungsfrei, glaube ich, eine Saison durchspielen, wenn man solche Leute an der Seite hat. Also da wird schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt auf die athletische Ausbildung und gerade ja die sportartspezifische Ausbildung. Und das machen die beiden Jungs oder ja alle in die, ja in ihrer Praxis machen das hervorragend.
Impliziert das im Gegenzug ein bisschen, dass du andeutest, dass nachdem ihr die Zusammenarbeit beendet habt, dass das dann vielleicht nicht mehr ganz so professionell war und dann wieder alte oder neue Probleme aufgetreten sind?
Das von der Ferne zu beurteilen, ist das natürlich sehr schwer. Ich wollte nur eher sagen, dass wenn man sehr, sehr gut aufgestellt ist in dem Bereich, ja, dass man da gut durchspielen kann. Ja, das nicht umsonst sind jetzt auch die Jungs, also auch wenn man an Laura Siegemund sieht, die jetzt gerade hervorragend den United Cup gespielt hat, da ist auch jemand aus dieser Praxis dabei gewesen, der sie ja, da begleitet und betreut hat. Ich glaube, dass gute physiotherapeutische Betreuung wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das im Zusammenhang mit auf einem persönlich abgestimmten Athletiktraining, ja, ist das A und O, um eben bestimmte Umfänge zu gehen, ja, um eben, ja, dieses Turnier-Wettkampftennis, ja, so gut wie möglich, spielen zu können.
Ja, Laura Siegemund ist ja auch ein krasses Beispiel, ne, wenn man die Vorgeschichte kennt mit ihrem Knie, Kreuzbandriss und andere Probleme am Knie. Wenn man da noch und ich meine das überhaupt nicht despektierlich als weißer junger Mann, aber im Herbst der Einzelkarriere oder dann vielleicht auch mit dem Fokus schon auf Doppel, sie macht das ja sehr gut mit in beiden Disziplinen noch, da noch das Maximum rausholen möchte, dann muss man da perfekt aufgestellt sein. Ich wusste das nicht, dass da jemand von eurer Seite auch mitreist, umso besser, wenn sie da in guten Händen ist. Michael, man kann in diesem Podcast eigene Fragen einreichen, wenn man Patreon ist. Ab dem 7 € Pledge dürft ihr eigene Fragen einreichen. Ab 5 € im Monat gibt es alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Und der Lukas unter anderem, der das schon seit 2 Jahren immer ganz fleißig macht als Hobby-Moderator, hat wissen wollen, ob man als Profitrainer immer in Kontakt bleibt mit seinen einzelnen Schützlingen, nachdem man sich getrennt hat. Das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Lösung, jedes Mal von Spielerin zu Spielerin. Eben bei Jennifer Brady hast du ja schon angedeutet, dass ihr noch in Kontakt seid. Deine letzte Spielerin war Petra Martic. Ich habe letztes Jahr euch zweimal gesehen. Einmal in der Quali in Stuttgart, als ihr unter anderem gegen Sabine Lisicki gespielt habt und dann in der Trainingseinheit auf Jean Bon in Paris während den French Open. Und ihr habt euch dann am Ende des Jahres getrennt. Vielleicht kannst du anhand dieses Beispiels mal sagen, wie das dann so abläuft, ob man da noch in Kontakt bleibt oder nicht.
Ja, in der Regel bleibt man mit dem Athleten oder der Athletin ja, in Kontakt, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Also das, ja, also jetzt anhand des Beispiels Petra, ja, wir haben uns natürlich in Auckland gesehen und in Melbourne gesehen. Und sie hat ja auch, komme ich wieder auf die, ja, sie hat ja auch mit Leuten gearbeitet, mit denen ich jetzt weiterhin arbeite. Ja, mit einer Simone Zitzelsberger oder einem Florian Nobi, mit dem ich da war. Und kennt natürlich auch die Jule und da ist natürlich ein, ja, weiterhin ein freundschaftlicher Kontakt da. Nur die Intensität lässt natürlich nach. Also wir, ja, ich werde jetzt zum Geburtstag dann gratulieren natürlich. Sie hat mir zum Geburtstag gratuliert. Und ja, wir tauschen uns jetzt nicht ganz regelmäßig mehr aus. Also das sicher nicht mehr, aber wir haben weiterhin natürlich ein gutes Verhältnis. Und ja, ähnliches bei einer Jenny. Natürlich, und das interessiert mich schon, wie es ihr geht. Und ja, sowohl der Jenny als auch der Petra wünsche ich natürlich nur das Beste. Und ich glaube, dass da alle Trainer so in etwa verfahren.
Was sich viele, glaube ich, nicht so vorstellen können oder nicht so hineinversetzen können in das Leben im Profi-Tennis. Ich bin ja öfter dabei, aber halt mit der gewissen Distanz. Ich kann es auch nur ansatzweise. Ist natürlich die Intensität, wenn man eine Spielerin oder einen Spieler übernimmt, wie viel Zeit man dann da doch tatsächlich mit diesen Menschen auch verbringt. Es ist ja längst nicht nur die 2 Einheiten und Fitnesseinheit am Tag auf den Tennisplätzen und in den Gyms, sondern halt auch oft Abendessen. Man sieht den Menschen, wenn's ihm gut geht, wenn es ihm schlecht geht. Es ist am Ende auch ein bisschen so wie in einer freundschaftlichen Beziehung oder wie in einer richtigen Beziehung, ne? Es ist schon sehr, sehr intensiv. Würdest du mir da zustimmen?
Stimme ich auf jeden Fall zu. Und ja, eines, ich glaube, das wahnsinnig wichtig ist, dass man ja den Menschen, mit dem man arbeitet, auch gut kennenlernt. Ja, dass man eben viel Zeit verbringt, weil man ja dann den Menschen auch noch ein wenig besser versteht und auf bestimmte ja, Reaktionen dann besser eingehen kann. Oder ja, alles, was den Lernfortschritt anbelangt. Also eine engere Bindung oder eine enge Bindung, und die haben, glaube ich, alle Trainer auf der Tour mit ihren Athleten, die ist ja Voraussetzung, um ja um Veränderungen zu schaffen.
Ich habe 2019 damals noch fürs Tennismagazin mal eine ganz, ganz lange Geschichte gemacht über Trainer im Profitennis. Aus Sicht der Profitrainer, welche Nachteile auch die Trainer haben. Zum Beispiel Stichwort Verträge. Du weißt das viel besser als ich. Viele Profitrainer haben teilweise manchmal nur mündliche Vereinbarungen, teilweise auch mal nur über ein Quartal mit einer Spielerin, einem Spieler zusammenzuarbeiten. Und dann ist es ja ganz schwierig, dieses Spieler-Trainer-Verhältnis auch aufrechtzuerhalten, ne? Dass man auch mal einen Spieler, eine Spielerin kritisieren muss auf dem Platz, ohne Angst zu haben, dass sie oder er am nächsten Tag die Zusammenarbeit beendet und man kein Geld mehr bekommt oder so. Hast du das geschafft, über deine Reputation, über deine Erfahrung, auch über deine Rolle an der in Regensburg an der B Tennis Base und auch aus deiner Managerrolle immer da abgesichert zu sein und auch Verträge zu haben über einen relativ langen Zeitraum, um auch wirklich effektiv als Coach arbeiten zu können?
Ich bin da ein wenig anderer Ansicht. Also ich denke, dass das Verträge für mich sind nicht so wichtig, weil die Zusammenarbeit muss ja fruchten, ja, die muss ja passen. Und das merkt ja ein Spieler relativ schnell. Und ja, da ist ein Papier, irgendwas, was da draufsteht, natürlich schön und nett, aber wenn es nicht mehr passt, wird man sich dann eh irgendwo an irgendeiner Stelle trennen. Und ja, wenn man das Gefühl hat, man bringt die Informationen nicht so an, dass der Spieler davon profitiert, ja, das, ja, mir ist es nicht wichtig, ob ich jetzt einen Vertrag über 2 Jahre, ein Jahr oder einen Monat habe, sondern ja, mir ist wichtig, dass man was bewegt, ja, wenn man einen Job antritt. Ja, und ich verstehe, dass das Feld ist, also dieses Trainer-Business ist, Ja, ist nicht das Leichteste, aber ich denke, wenn du Qualität hast und wenn du, ja, es muss ja immer passen, du musst ja immer auch mit dem richtigen Athleten dann auch zusammenkommen, der dann auch die Sachen von dir genauso annimmt, wie es du vorstellst. Es ist ja eine Zusammenarbeit, das ist ja nie so eine Ein-Mann-Geschichte. Ja, wenn das nicht passt, dann möchtest du das ja auch nicht mehr weitermachen. Wenn du das Gefühl hast, ja, da geht nichts vorwärts, derjenige, der nimmt das nicht so an, dann deswegen, ja, wenn es passt und wenn die Qualität da ist, dann hält sowas sowieso. So sehe ich das und so, ja, so war es auch in der Vergangenheit immer.
Das heißt, völlig losgelöst von deiner Personalie. Ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja doch manchmal so diese Hire and Fire-Mentalität auf der Tour herrscht. Du wirkst jetzt
Ja,
in deiner Antwort relativ entspannt und distanziert zu dem Thema, sagst, wenn man gut arbeitet, dann passt das schon alles so. Ich habe natürlich auch schon mit Coaches geredet oder auch mal off the record geredet, nicht öffentlich. Da herrscht schon manchmal auch so ein bisschen Unsicherheit. Also, das ist nur mein subjektives Gefühl.
ja, aber da bin ich wieder bei dem. Also wenn man gut mit jemandem zusammenarbeitet, dann denke ich mal, gibt es relativ wenig Gründe, warum die Zusammenarbeit nicht mehr weitergehen sollte. Wenn aber irgendwas nicht so gut und du musst ja sehen, ein Spieler hat eine gewisse Zeit, wo er spielen kann. Und in dieser Zeit muss er das Maximale rausholen. Und wenn er jetzt sich langfristig 5 Jahre an irgendjemand binden würde und das funktioniert nach einem halben Jahr nicht mehr, ja, dann wäre er, ja, dann, ich verstehe, was du meinst, ja, dann, aber dann müsste man sich irgendwo einigen, aber wenn es klappt, klappt. Und das spürt man relativ schnell und dann wird eine Beziehung draus. Und wenn man sich trennt, dann ja, dann gibt es schon Gründe. Und da, ja, ich kenne viele langfristige Trainer-Spieler-Beziehungen, und ja, gerade aus diesen Gründen, weil da Vertrauen da ist. Und je länger man mit jemandem zusammen ist, desto besser kann man eigentlich mit ihm arbeiten, weil da einfach von Haus aus ein großes Grundvertrauen dann da ist.
Danke für deine
Ja,
ausführliche.
warum nimmt eine Naomi Osaka wieder nach der Schwangerschaft einen Wim Fissett, weil sie Vertrauen hat? Ja, so einfach, glaube ich, ist es. Warum ist eine Sakkari mit einem Tom Hill so lange zusammen, weil sie Vertrauen hat? Egal, ob es mal gut läuft oder nicht, ja, sie weiß, ich bewege was mit ihm. Also, das ist meine Sichtweise. Deswegen, ja, ich glaube, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen, aber ich habe eben ja die Erfahrung gemacht, dass es schon passen muss, weil wenn es nicht passt, dann macht es dir als Trainer ja auch keinen Spaß und dann überlegst du dir ja auch, ob du irgendwo anders hingehst.
Naja, wenn man natürlich auch so gut ist oder so viele Erfolge mit unterschiedlichen Spielern gefeiert hat wie Wim Fissett, das ist ja natürlich auch eine Reputation, auf der man aufbauen kann, ne? Wo man dann etwas weniger Angst haben muss als jemand, der vielleicht Newcomer ist und gerade erst einen Trainerjob hat oder so. Jedenfalls danke, dass du dich ausführlich zu diesem, ich meine, du weißt es besser als ich, nicht einfachen Thema geäußert hast. Wir wollen natürlich über Jule Niemeyer sprechen. Ganz kurz davor, eventuell noch mal ganz kurz aktuell über die Australian Open. Ich habe die Nacht durchgemacht. Ihr wisst das, ich arbeite dieses Jahr aus Deutschland aus, weil ich ja eine persönliche Pause hatte im Dezember. Ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn Herr Zverev um 1 Uhr nachts anfängt und um kurz vor 6 morgens erst fertig ist und man dann noch zwei Texte schreibt. Du bist in Deutschland, du trainierst. Ich nehme mal an, du machst die Nächte nicht durch und hast das Match heute Nacht auch nicht gesehen, oder? Oder doch?
Wenn ich aufwache, weil ich noch immer ein wenig Jetlag habe, dann schaue ich mir schon die Australian Open an. Aber heute bin ich tatsächlich ein wenig später aufgewacht, also um 6 erst. Und ja, nein, ich habe es nicht gesehen.
Also es war eine der krassesten Day-Sessions der vergangenen Jahre. Zverev gegen den Qualifikanten Klein, der rund um 160 steht, aber wirklich gespielt hat wie, also mindestens mal Top 50, Top 40. In Mitte des zweiten Satzes wurde auch das Dach geschlossen, wegen einem kurzen Regenfall. Und ihr wisst das natürlich, regelkundig, wie ihr seid, liebe Tennisfans, wenn das Dach einmal geschlossen wird, dann muss auch geschlossen weitergespielt werden, trotz aufblühenden Wetters. Und der Slowake hat ja diese flachen Grundlinienschläge, nimmt, gab es eine Einblendung, 40% seiner Schläge vor dem höchsten Punkt, also im Aufspringen. Und dieses flache Spiel dann, dieses Hallenspiel hat ihm sowas von gelegen. Und Zverev selbst hat gesagt, dass sein Gegner es heute mehr verdient hatte, zu gewinnen, aber nach 1-2 Satzrückstand dann doch noch in zwei Tiebreaks, einem normalen und einem Match-Tiebreak, da noch durchgekommen. Aber natürlich wahnsinnig viel Kraft verloren, ohne dass du es gesehen hast. Vielleicht kannst du eine Sache doch ganz gut beurteilen mit deiner Kompetenz. Ich persönlich finde, dass Alexander Zverev rein physisch einer der fittesten und kompetentesten Spieler in der Weltklasse ist, von dem, was er auch im Gym absolviert und wie fit er ist. Jetzt hat er lange 4 Sätze gegen Dominik Köpfer gespielt, heute lange 5 Sätze gegen einen Qualifikanten. Die Vorurteile sind ja immer, möglichst kräfteschonend als Spitzenspieler durch die ersten Runden zu kommen. Glaubst du, dass er jemand ist, der das problemlos kompensieren kann und dann auch noch in der zweiten Woche gegen Casper Ruud im Achtelfinale oder gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale trotzdem noch genügend Kraft hat? Wie schätzt du da die Lage ein?
Also erstmal denke ich, ja, bei einem Grand Slam mit dem Tag dazwischen, mit dem Ruhetag und jetzt der relativ frühen Ansetzung, also da glaube ich, ist genügend Regenerationszeit, was angesprochen. Ich denke auch, dass er fit ist. Er hat einen hervorragenden United Cup gespielt, fühlt sich wohl. Ja, spielt jetzt allerdings gegen den Alex Mickelson. Diesen jungen Amerikaner, also das
Kennst du
ist
den
auch
gut?
eine Aufgabe.
Kannst du was zu ihm sagen?
Nein,
Ich kannte ihn noch, also ich kannte den Namen, ich weiß, dass es ein großes Talent ist. Christopher Clary von der New
ich
York Times
kenne,
hat einen
ja.
Artikel empfohlen, den habe ich allerdings noch nicht gelesen.
Nein, ich kenne ihn nicht gut. Also ich weiß nur, dass ja, dass er den Lehečka geschlagen hat und wenn er den schlägt, er hat auch in der im Vorbereitungsturnier ja ordentlich gespielt. Ich stelle auch irgendwas mit 20 in der Welt. Also wenn er den in 4 Sätzen schlägt, dann muss man ihn definitiv ernst nehmen. Und ich würde empfehlen, dass, ja, dass er halt gut gescoutet wird und ja, dass man da nicht überrascht ist, weil anscheinend spielte er gute Australian Open. Nee, aber um auf das nochmal zurückzukommen, ja, ich gibt Matchpraxis, ja, es ist so enge Matches zu überstehen, um weit zu kommen, ja, hilft das oft, ja, einfach so, dass du weißt, du bist in diesen Situationen voll da, ja, du gehst im fünften Satz in den Tiebreak oder in diesen Match-Tiebreak, ja, dann ziehst du das. Also finde ich eine tolle Leistung, aber wie gesagt, da hat der United Cup schon sehr, sehr stark gespielt, also bin gespannt, wie es da weitergeht.
Wenn wir noch einen Blick auf das deutsche Damentennis richten, Tatjana Maria ist heute Nacht als letzte Deutsche im Einzel ausgeschieden in der zweiten Runde. Ich bin jemand, der den jungen Spielerinnen relativ viel Kredit und Zeit einräumen möchte, auch als Journalist nicht so kritisch ist, wenn man, ne, die lange Pause von Nastasia Schunk, Schulterverletzung sieht, die jetzt wieder kleine Turniere spielt. Dann haben wir Eva Lies, Noma Noa Akuke. Und natürlich Ella Seidel, die jetzt hervorragend zum ersten Mal die Quali überstanden hat. Wenn man mal exemplarisch diese Namen nennt, dem einen oder anderen kann es nicht schnell genug gehen, wenn ich mich mit Tennisfans und auch Kollegen so unterhalte, Kolleginnen unterhalte, dass da jetzt mal langsam die ersten größeren Erfolge kommen sollten. Noma hat das gezeigt in Hamburg unter anderem. Das war ja auch ein Thema mit Jule Niemeyer, als sie noch erfolgreich war oder dann ein bisschen Probleme hatte, dass sie eigentlich keine Entlastung auch bekommen hat von anderen Spielerinnen, die dann mal den Fokus auf sie richten, weil die noch nicht so weit waren. Wo siehst du dieses Trio so in der erweiterten Weltspitze, wenn man so die Top 100 knacken möchte?
Wen sprichst du mit dem Trio
Na,
jetzt
wenn man mal die
genau
ganz Jungen
an? Also
nennt,
die
also Ella Seidel als ganz Junge, dann hast du
ja.
Eva Lies schon ein bisschen älter und dazwischen Noma Noa Akuko, das sind ja schon so die drei.
Ich denke, ja, ich denke,
Nastasia
dass die
Schunk gehört
Eva,
dazu, wenn die Schulter natürlich
ja.
ja, weißt du besser als ich, wenn die Schulter hält, das ist sie natürlich auch. Sie war ja schon in Paris damals gegen Simona Halep sehr, sehr wettbewerbsfähig.
Ja, nein, Eva ist ja knapp an den ersten 100 dran. Und ja, ich denke, dass man all diesen jungen Spielerinnen einfach nur Zeit geben muss. Ja, jeder wünscht sich, dass schnell irgendwo irgendjemand da in die Fußstapfen von Angie oder Petko oder ja, dieser Generation eben ja, in die Fußstapfen tritt. Aber ich denke, es geht um Zeit, den Faktor Zeit. Die Ella Seidl hat es bewiesen, es war ihr erste, ich glaube, ihre erste Quali, sich qualifiziert, hat das hervorragend gemacht, hat dann eine recht unglückliche Auslosung nach meiner Ansicht mit der Sabalenka, kann aber dann natürlich auch viel rausziehen, viel mitnehmen. Und ja, die Eva spielt sowieso solides und gutes Tennis. Von diesen drei, vier und die Nasti, wenn die Schulter hält, wird auch wieder in die richtige Richtung kommen. Und die Noma hat ja auch schon Erfolge ja, gefeiert. Und es ist nur alles eine Frage der Zeit und ja, der Entwicklung und wie gut gearbeitet wird und wie gut sich da ja in dem Damentennis irgendwo ein Platz auch erarbeitet wird.
Noma, wenn ich richtig informiert bin und noch auf dem aktuellen Stand bin, arbeitet ja mit Christopher Kaas zusammen, richtig?
Genau, die arbeiten relativ frisch auch zusammen. Ich glaube, die Vorbereitung haben sie zusammen gemacht oder bei der Deutschen Meisterschaft waren es, habe ich dann gehört. Und dann Christopher haben wir natürlich auch in Australien gesehen.
Ja, also auch nochmal, um das den Fans mitzugeben, ist die Entwicklung, die da durchmachen, ne, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich mal alleine das Beispiel gebe von Ella Seidel jetzt, ja, die Quali übersteht und dann so ein Superstar zugelost bekommt und dann 2 bis 3 Stunden warten muss, bis das Match vorher fertig ist, während Kameras auf sie gerichtet sind, die ganze Zeit in den Katakomben, wo sie sich warm macht und so, als 18-Jährige vor dem größten Match ihres Lebens, wo eh schon eine große Nervosität herrscht. Sowas ist teilweise dann wertvoller als Erfahrung, als einen Trainingsblock von einer Woche, weil du das halt nicht simulieren kannst, ne? Diese Erfahrung zu machen, dass man halt dann beim nächsten Erstrundmatch bei einem Grand Slam gegen eine Nummer 40 halt schon gar nicht mehr so angespannt ist, weil man in dieser extremen Situation ist. Das habe ich mir zumindest gedacht. Stimmst du mir dazu oder sagst du, naja, das darf man auch nicht überbewerten?
100%. Es geht um Erfahrung. Es geht darum, ja, Nervosität dann im richtigen Augenblick ablegen zu können. Und dafür brauchst du Erfahrung. Ja, dafür brauchst du Erfolge und dafür brauchst du auch die Niederlagen dann, dass du weißt, okay, an den Sachen arbeitest du noch. Ja, da bist du noch ein bisschen verwundbar. Und ja, je öfter man auf großer Bühne spielt, desto selbstverständlicher geht man damit um. Und deswegen ist sowas kein Beinbruch, sondern ja, was Tolles, wo man einiges mitnehmen kann.
Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, mal ganz allgemein mit dir reden zu können und auch natürlich noch ein bisschen aktuellen Bezug zu haben zu den Australian Open und vor allem zu den jungen deutschen Spielerinnen, auf die natürlich alle Tennisfans hoffen, dass es bald mal über die ersten Runden und die Qualifikation bei einem Grand Slam hinausgeht. Aber ich glaube, das Stichwort ist weiterhin, und das predigt ja auch Barbara Rittner, immer harte Arbeit und Zeit. Michael, du bist heute vor allem natürlich auch hier, weil du mit Jule Niemeyer zusammenarbeitest. Seit März 2021 schon als ihr Manager. Sie hat ja auch schon vor eurer aktiven Zusammenarbeit in Regensburg bei dir an der B-Tennis Base, dessen Gründer und Geschäftsführer du bist, regelmäßig trainiert, hat vergangenes Jahr bis Sommer mit Christopher Kaas zusammengearbeitet. Die haben sich dann getrennt aufgrund eines sehr schwierigen Jahres. Hat bis April gedauert, bis mal 2 Matches nacheinander gewonnen wurden. Ihr wisst das, viele Erstrundenniederlagen konnte das starke Jahr davor nicht bestätigen. Zwischendrin dann noch mal mit einem Kroaten zusammengearbeitet, Selko Krajcan. Das hat auch nicht so gut geklappt. Und dann habt ihr angefangen zusammen zu arbeiten. Du hast dem Tennismagazin zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt, Zitat, als Petra mir mitteilte, also Petra Martic, dass sie eine neue Trainerlösung für sich suchen würde, war ich am Ende der Saison quasi frei und da fragte mich Lule, ob ich es mir vorstellen könnte, sie auch als Coach zu betreuen. Und das habt ihr dann gemacht. Klingt alles wie eine sehr naheliegende, praktische Lösung, auch weil ihr euch eh schon kennt. War es so ganz unkompliziert und praktisch oder gab es da ein ganz langes Gespräch vorher, wo das nochmal genau erörtert wurde, ob das Sinn macht.
Also es war das Naheliegendste. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Das war eh angedacht. Wir hatten das eh vor, ja, das ist jetzt sicherlich schon 1, 2 Jahre her. Wir hatten das angedacht, dass das mal eine gute Lösung sein könnte. Jule hatte ja immer ein gutes Team um sich herum und ja, mit dem Florian Zitzelsberger auch immer einen Top-Athletiktrainer, dem Herr Florian Nowi, immer einen super Physiotherapeuten und der Frau von Florian Zitzelsberger im mentalen Bereich und in dem Punkto Beweglichkeit, Mobilität. Also da, sie war schon immer ganz gut aufgehoben. Ja. Sie hatte mit dem Christoph einen tollen Trainer. Auch der Zelko war ein sehr guter Trainer. Und es war nicht so, dass es da irgendwo nicht gepasst hat, sondern ja, da ging es eigentlich primär darum, dass wir beide da die Gelegenheit jetzt wahrgenommen haben, ja, die Vorbereitung auf die neue Saison zusammen zu starten. Und nee, von meiner Seite. Ja, ist toll, es macht tierisch Spaß. Ich kriege jeden Tag von ihr 100% auf dem Platz, im Gym, außerhalb vom Platz. Und ja, es ist ja ist eine sehr produktive Beziehung bisher.
Die Namen, die du genannt hast, waren auch schon zu der Zeit mit Christopher Kahrs natürlich am Start. Stichwort Zitzelsberger und seine Frau oder Lebensgefährtin, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Das Tennismagazin hat Yoga und Mobility dazu geschrieben. Ich hatte aber auch ein längeres Gespräch mit Christopher Kahrs und ich finde, das war ein Schlüsselmoment letztes Jahr. Da will ich mal anfangen, mit dir darüber zu reden. Ich war für die Frankfurter Allgemeine Zeitung beim Billie Jean King Cup in Stuttgart in der Woche vor dem Porsche Grand Prix war das Qualifikationsmatch gegen Brasilien, wo sich Julie Niemeyer natürlich selbstverständlich, sie spielt ja sehr, sehr gerne für Deutschland, zur Verfügung gestellt hat und auch eingesetzt wurde. Und ich hatte davor ein langes Gespräch mit Kasi und dann am Tag vor dem ersten Match auch ein kurzes, lass es 10-minütiges Gespräch gewesen sein mit Jule. Und Jule ist ja gegenüber Medien auch ja stoisch, ruhig, erklärend und so. Und Kasi hatte zu dem Zeitpunkt im langen Gespräch, auch im Background-Gespräch, eigentlich ein super Gefühl für sie. Da hat er erklärt gehabt, in dem amerikanischen Swing, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, auch trotz der Matches sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, zusammen mit Zitzelsberger, zusammen mit den Einheiten, mit seiner Lebensgefährtin, mit Yoga etc. Und dass sie eigentlich, das war sein Gefühl, jetzt kurz vor wirklich guten Ergebnissen steht. Und dann hat sie eigentlich einen super Billie Jean King Cup gespielt, auch mit guten Ergebnissen. Und ich hatte dann auch in meinen Texten geschrieben, dass das ein wirklich guter Turnaround-Punkt sein kann und alles. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen ausgeführt, weil ich das so prädestiniert fand, diesen Punkt. Und dann hat's mit kleinen Ausnahmen doch nicht richtig geklappt. Hast du da irgendwie rückblickend eine Erklärung für, oder kann man das nicht richtig erklären?
Ja, also Jule hatte letztes Jahr ein schwieriges Jahr und ich glaube, dass sie vieles richtig gemacht hat und ja, das ein oder andere ist eben nicht so gelaufen, wie, ja, wie es laufen hätte sollen. Was da jetzt genau und warum Und wieso da nicht so gelaufen ist, glaube ich, spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, da, also jetzt bei uns zumindest, spielt eine Rolle, dass man eine Idee hat, dass man eine neue Idee hat, die man verfolgt, dass man daran arbeitet und ja, sich da ja, einfach das Spiel verbessert, das Spiel weiterentwickelt und da täglich einfach ja, mit guter Arbeit und sie gibt täglich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ihre 100%, sie ist immer voll dabei. Sie ist auf der einen Seite neugierig, wissbegierig, auf der anderen Seite probiert sie Dinge aus. Ja, also ja, ich denke, dass dieses Jahr auch, dieses letzte Jahr jetzt auch dazu beiträgt, ja, da stärker rauszugehen und einfach zu verstehen, okay, was brauche ich für mein Spiel, ja, was hole ich mir noch, welche Sachen muss ich noch zusätzlich ja, in mein Spiel mit aufnehmen, um eben ja, erfolgreich zu sein. Und das ist ein Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Und ja, da werden wir dabei bleiben.
Ich will auch größtenteils in die Zukunft blicken und an was ihr arbeitet und auch nicht irgendwie auf der Vergangenheit rumhacken. Noch, lass mich bitte trotzdem noch einen Punkt ansprechen. Ich habe es mich auch noch ein bisschen rausgesprochen, nur nochmal rückblickend. Einzelbilanz letztes Jahr 45 Matches, 16 gewonnen, 29 verloren. Davor das Jahr Wimbledon Viertelfinale, ein krasses Match bei den US Open gegen Iga Swiatek gehabt, wo sie mega konkurrenzfähig war. Das hat eine gewisse Erwartungshaltung geschürt, zusammen mit dem, was wir vorhin angesprochen haben, als dann neues Zugpferd im deutschen Damentennis, Angelique Kerber macht eine Babypause, ist nicht präsent, die jungen Frauen brauchen noch Zeit. War die Erwartungshaltung an Jule Niemeyer nach diesen ersten Erfolgen 2022, war die gerechtfertigt oder war die in Relation zu dem, was sie erreicht hat, zu hoch? Daneben, also jetzt auch von uns Medien,
Oh, er war,
als da
genau,
nehme ich mich, da nehme ich mich jetzt nicht aus, also
ja.
explizit auch mich. Wir haben natürlich dann erwartet und gedacht, dass das die Benchmark ist, ne? Zweite Wochen bei Slams zu erreichen.
Ah, ja, ich glaube, es hat jeder Spieler das Ziel, die zweite Woche bei einem Grand Slam zu erreichen. Und da ist Juli natürlich auch keine Ausnahme. Und sie hat ja, das zweimal bewiesen im Jahr 2022 bei zwei Turnieren, einmal Viertelfinale, einmal letzte 16. Ja, sind zwei hervorragende Ergebnisse und auch die Matches, die sie im letzten Jahr gewonnen hat, gegen eine Muchova in Wimbledon, eine Kvitova, ja, in Madrid, zeigen ja auch, dass sie eine Ons Jabeur in Berlin noch, ja, dass sie ja, dass da sehr, sehr viel in ihr steckt. Und jetzt geht es darum, okay, wir probieren das auszubauen, wir probieren das zu stabilisieren. Und ja, dass man konstant auf einem guten Niveau spielen kann. Und dafür geben wir uns jetzt aber trotzdem ein wenig Zeit, weil wir da ja, unser Spiel einfach ja, verbessern müssen.
Du hast der Bild-Zeitung zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt oder während, da habt ihr schon zusammen gearbeitet, die Off-Season, die Vorbereitung schon zusammen gemacht. Zitat, es waren wohl Jules härteste 4 Wochen aller Zeiten. Sie hat in allen Bereichen kräftig zugelegt, also Stichwort Fitness etc. pp. Du weißt das sehr genau als ihr Manager natürlich, dass das immer mal wieder ein Thema war, wo auch Christopher Kaas vehement widersprochen hat, wenn in sozialen Medien oder von Hobbytrainern oder so dann mal gesagt wurde, ja, Jule Niemeyer erscheint nicht ganz durchtrainiert oder hat da noch Luft nach oben oder Potenzial. Zunächst möchte ich festhalten, auch dass ich als weißer junger Mann nicht in der Position bin, Physiologie bei einer Profispielerin zu beurteilen. Ich weiß nur sehr, sehr gut aufgrund meiner Erfahrung auch, dass jeder Mensch einen anderen Körperbau hat, einen Körperaufbau hat, eine andere Physiologie hat, wo man auch ultraprofessionell trainieren kann und trotzdem Probleme haben kann bei diesem Thema. Wie kannst du das in irgendeiner Form beurteilen, dass das ein Thema ist, wo es für sie ein bisschen schwerer ist als für andere Spielerinnen, oder bin ich da völlig auf der falschen Fährte?
Also erstmal zu dem Zitat. Ich weiß nicht, ob ich das genauso gesagt habe. Ich habe, glaube ich, genau dasselbe. Ich würde immer dasselbe sagen. Sie trainiert sehr hart. Also sie trainiert sehr hart. Ich kann nicht beurteilen, ob das die härtesten 4 Wochen waren oder 6 Wochen, sondern nein,
Okay.
sie trainiert
Memo
unheimlich
an
hart.
mich,
Sie
Memo
trainiert
an mich,
unheimlich.
ganz kurz, Memo an mich, Michael, nicht mehr die Bild-Zeitung zitieren.
Nein, also die hat ja, sie hat in der Vorbereitung wahnsinnig hart trainiert und sie hat jede dieser Gym-Einheiten und Tennis-Einheiten zu 100% genutzt. Ich glaube, das ist das, was ich gesagt habe und was ich jedes Mal sage, und auch jede Einheit, die wir jetzt, wo wir unterwegs waren. Und ja, da. Und jetzt zum Fitnesszustand. Sie ist
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt, und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.